NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Es ist soweit. Zur Stunde weiht die jüdische Gemeinde Hamburg mit einem feierlichen Gottesdienst ihre Reformsynagoge ein. Es geht nicht um ein neues Haus. Ihr Sitz ist das jüdische Kulturhaus in der Flora-Neumann-Straße, dort, wo bis 1942 die israelitische Töchterschule residierte. Es geht um eine neue Institution. Seit der Shoah ist es das erste Mal, dass die Gemeinde, die 2012 mit Shlomo Bistritzki einen ultraorthodoxen Geistlichen zum Gemeinde- und Landesrabbiner bestellte, eine Reformsynagoge bekommt. Die Spaltung zwischen Reformjuden und Orthodoxen beschäftigte vor 170 Jahren schon Heinrich Heine. In Deutschland ein Wintermärchen schrieb er, ebenso sorgenvoll wie spöttisch: Die Juden teilen sich wieder ein in zwei verschiedene Parteien. Die Alten gehen in die Synagoge und in den Tempel die Neuen. Die Neuen essen Schweinefleisch, zeigen sich widersätzig, sind Demokraten. Die Alten sind vielmehr aristokrätzig. Ich liebe die Alten, ich liebe die Neuen, doch schwöre ich beim ewigen Gotte, ich liebe gewisse Fischchen noch mehr, man heißt sie geräucherte Sprotte. Die Bezeichnung Tempel ist heute überholt, auch unter progressiven Juden. Der Hamburger Rechtsanwalt Michael Heimann ist Mitglied des Beirats der jüdischen Gemeinde und engagiert sich seit Jahren für die Gründung einer Reformsynagoge. Was ist so wichtig daran, Herr Heimann?
Im Wesen ging es mir und vielen anderen Mitgliedern der jüdischen Gemeinde darum, einen Gottesdienst zu haben und durch die Gemeinde angeboten zu bekommen, wo wir uns auch heimisch fühlen können. Das war bei dem Gottesdienst, den es jetzt in der Hohen Weide gibt, der sehr traditionell geprägt ist und der dem orthodoxen Ritus folgt, nicht der Fall. Wir wollten einen Gottesdienst haben, wo wir als moderne, weltoffene Menschen uns auch heimisch fühlen können.
Was ist denn für Sie der Hauptunterschied zu einem orthodoxen Gottesdienst?
Es gibt viele Unterschiede, aber der eine große Unterschied ist zum Beispiel die Gleichberechtigung von Mann und Frau, dass es weibliche Rabbiner gibt, weibliche Kantoren gibt und unsere weiblichen Stammmütter genauso wie die Stammväter dort ihre Würdigung finden.
Lea, Rebecca, Rachel.
Genau, auch das sind unsere Vorfahren.
Hamburg hat ja eine sehr lange reformjüdische Tradition, auf die sich heute auch viele amerikanische Juden in ihren Gottesdiensten beziehen. Sie schreiben in einer Erklärung zur neuen Reformsynagoge, die Gemeinde knüpfe bewusst an die Tradition der Toleranzverfassung von 1867. Was heißt das? Was wollen Sie damit ausdrücken?
Worum es uns im Wesentlichen geht, ist, auch das Gemeinsame der verschiedenen Richtungen des Judentums zu betonen, die Verschiedenheiten anzuerkennen, aber gleichzeitig auch gemeinsam in einer Gemeinde verschiedene Richtungen leben zu können. Und das war damals auch die Toleranzverfassung in der deutsch-israelitischen Gemeinde in Hamburg, wo es halt gelungen war, sowohl die Reformgemeinde wie auch die orthodoxen Gemeinde unter dem gemeinsamen Dach der damaligen deutsch-israelitischen Gemeinde zu halten und zu einen.
Musste dazu in der Gemeinde eigentlich irgendwas an der Verfassung geändert werden?
Es war so, dass die Gemeinde Hamburg auch in der Verfassung sich immer Einheitsgemeinde genannt hat. Das tatsächliche Leben in der Gemeinde, die tatsächliche Handhabung war aber eine andere. Um jetzt wirklich zu dokumentieren, dass das auch ernst gemeint wurde, haben wir tatsächlich die Verfassung geändert. Und zwar dahingehend, dass auch der Übertritt vor der Allgemeinen Rabbinerkonferenz, also entsprechend den Reformmaßstäben, zur Mitgliedschaft in der jüdischen Gemeinde ausreicht und anerkannt wird. Das ist aber ein Schritt, der mehr ist als nur die Anerkennung des Übertritts. Das ist eine Anerkennung des gesamten Reformjudentums und des gesamten liberalen Judentums durch die Gemeinde Hamburg.
Und Rabbiner Bistritzki als orthodoxer Landesrabbiner akzeptiert das auch?
Rabbiner Bistritzki hat zu verstehen gegeben, dass er es toleriert, dass er gewisse halachische Probleme sieht, zum Beispiel im Hinblick auf den Friedhof, aber auch in vielen anderen Punkten, die er gelöst haben möchte, dass er aber ansonsten den Schritt der Gemeinde versteht.
Also halachische Probleme heißt Probleme nach dem jüdischen Gesetz. Wie schwierig war es denn, diesen ganzen Prozess hin zu so einer klaren Regelung, dass Reformjuden und Orthodoxe gleichberechtigt in dieser Gemeinde existieren? Wie schwierig war dieser Weg?
Um ehrlich zu sein, es war ein sehr schwieriger Weg. Es gab innerhalb der traditionell eingestellten Mitglieder der Gemeinde, vor allem den Mitgliedern des Vorstandes, des alten Vorstandes und des Beirats, große Vorbehalte gegenüber dem liberalen Judentum. Man wollte unbedingt seine traditionelle Vorstellung behalten. Und ich habe auch das Gefühl, dass bei vielen Angst vor dem liberalen Judentum besteht. Auch Angst, dass man selber eventuell dann nicht mehr so das Leben in der Gemeinde bestimmen kann. Es war ein Diskussionsprozess und ein Überzeugungsprozess, der sich über mehrere Jahre hingestreckt hat, bis es tatsächlich gelungen ist, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Das heißt, Beirat und Vorstand haben gemeinsam dieser neuen Regelung zugestimmt.
Hat auch eine Rolle gespielt, dass schon auch Juden aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten sind, weil ihnen die Ausrichtung zu einseitig orthodox war?
Ich denke auch, dass der Vorstand zumindest daran gedacht hat, dass langfristig die Mitgliederzahlen der jüdischen Gemeinde eher nach unten als nach oben gehen und dass man versuchen wollte, sein Bild als traditionelle, sehr eher orthodox eingestellte Gemeinde ein wenig neu zu bilden und sich andere Mitgliedermöglichkeiten auch zu eröffnen.
Die jüdische Gemeinde Hamburg weiht heute Abend ihre Reformsynagoge ein. Das war der Rechtsanwalt Michael Heimann, Mitglied des Beirats der Gemeinde. Bei uns geht es gleich um den Ausgang des Disziplinarverfahrens gegen den Richter Jan-Robert von Rennesse, der sich große Verdienste um die Zuerkennung von Ghetto-Renten erworben hat. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Gabor Lengiel aus Hannover den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Die Ängste jüdischer Gemeinden in Deutschland vor Antisemitismus durch Flüchtlinge müssen nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel sehr ernst genommen werden. Viele Flüchtlinge kämen aus Ländern mit eingeschränkter Religionsfreiheit, sagte Merkel in Berlin auf einer internationalen Parlamentarierkonferenz zur Religionsfreiheit. In einigen Herkunftsstaaten seien Antisemitismus und ihr Hass auf Israel selbstverständlich. Merkel bezeichnete eine Vollverschleierung erneut als ein großes Hindernis bei der Integration. In Frankreich sind antisemitische Zwischenfälle im ersten Halbjahr 2016 um 2/3 gegenüber dem ersten Halbjahr 2015 zurückgegangen. Ein französischer Regierungssprecher machte dafür die Sicherheitsmaßnahmen rund um jüdische Institutionen des Landes verantwortlich. Wenn der Trend anhalte, werde man eines der besten Resultate der letzten 15 Jahre erzielen. Bezugnehmend auf die Postierung von ca. 12.000 Soldaten in jüdischen Vierteln seit Januar 2015 fügte er hinzu, die Maßnahmen rund um jüdische Schulen und Synagogen hätten eine entmutigende Wirkung auf potenzielle Attentäter. Der Direktor der Stiftung Topographie des Terrors in Berlin, Andreas Nachama, hat Forderungen von AfD-Chefin Frauke Petry kritisiert, dem Begriff völkisch wieder eine positive Bedeutung zu geben. Die Oppositionspartei nähere sich ausgerechnet Demokratiefeinden wie den völkischen Bewegungen an, schreibt der Rabbiner und Historiker in der Zeitung Jüdische Allgemeine. Besonders in der Weimarer Republik habe das Wort völkisch für alles gestanden, was reaktionär, antidemokratisch und antisemitisch gewesen sei. Petry habe einen neuen Tiefpunkt in der kurzen Geschichte der AfD gesetzt. Soweit die Meldungen.
Zuletzt gab es eine außergerichtliche Einigung. Nicht nur Holocaust-Überlebende hätten es unerträglich gefunden, wenn Jan-Robert von Rennesse, Richter am Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, zu einer Geldstrafe verurteilt worden wäre, womöglich seine Arbeit und seine Pensionsansprüche verloren hätte. Das Justizministerium in Düsseldorf hatte ihn verklagt wegen Schädigung des Rufs der Justiz. Viele Jahre hat Rennesse sich in herausragender Weise darum bemüht, die Rentenansprüche von Ghetto-Gefangenen korrekt zu behandeln, die Betroffenen anzuhören und nicht nur nach Aktenlage abzuweisen. Und er war erfolgreich. Doch Richterkollegen und Justizminister sahen in ihm nur einen lästigen Querulanten. Dem Vater von 4 Kindern drohte im schlimmsten Fall sein beruflicher und existenzieller Ruin. Meine Kollegin Julia Smilger hat ihn und seinen Kampf über viele Jahre begleitet.
Es waren nur 3 Sätze, die Nordrhein-Westfalens Justizministerium vor 3 Tagen an die Presse schickte.
Das Justizministerium und Herr Richter am Landessozialgericht, Dr. Jan-Robert von Rennesse, haben sich verständigt. Hinsichtlich des Inhalts der Verständigung haben die Beteiligten Vertraulichkeit vereinbart. Durch Beschluss hat das Richterdienstgericht das Disziplinarverfahren daraufhin eingestellt.
3 Sätze, die einen jahrelangen, auch international beachteten Streit in der nordrhein-westfälischen Sozialgerichtsbarkeit endlich beigelegt haben und dem Richter Jan-Robert von Rennesse wieder Boden unter den Füßen zurückgaben.
Das ist ein Schlussstrich unter eine lange Zeit, die eben gefüllt war von diesem Konflikt, und jetzt kann man zum ersten Mal wirklich nach vorne schauen wieder. Das ist eine große Erleichterung. Das war doch ein Mühlstein, der die ganze Familie jahrelang belastet hat. Insofern bin ich froh, dass es vorbei ist.
Mit einem so heftigen Streit hatte der Sozialrichter Jan Robert von Renesse vor 10 Jahren nicht gerechnet. Damals entschied er sich, anders als seine Kollegen, die Kläger auf eine Ghetto-Rente persönlich anzuhören und nicht ihre Klage nach Aktenlage abzuweisen. Mehrfach reiste er nach Israel, um Holocaust-Überlebende anzuhören. Außerdem gab er Expertengutachten über die Arbeit in nationalsozialistischen Ghettos in Auftrag. Am Ende sah Renesse in etwa 60% der Fälle das Anrecht auf eine Ghetto-Rente begründet und scherte damit eklatant aus der Spruchpraxis seiner Kollegen aus, die fast 90% der Klagen abwiesen. Sein Engagement wurde durch höchstrichterliche Urteile bekräftigt und kam so Zehntausenden ehemaliger Ghettoarbeiter zugute. Der Konflikt zwischen Renesse und seinen Richterkollegen eskalierte, als er sich 2012 in eine Petition an den Deutschen Bundestag wandte und schrieb, den Holocaust-Überlebenden werde kein faires Verfahren zuteil. Das nordrhein-westfälische Justizministerium leitete ein Disziplinarverfahren gegen ihn ein. Der Vorwurf? Er habe in der Petition das Ansehen der Justiz beschädigt. Geforderte Strafe? 5.000 Euro. Die Härte, mit der der Justizminister Thomas Kutschaty von der SPD gegen einen engagierten Richter vorging, sorgte sogar in Israel für Empörung. Kritik kam auch vom Sprecher der Fachgruppe Gewaltenteilung in der neuen Richtervereinigung. Peter Pfennig sagte zu dem Prozess:
Das verkennt eigentlich schon ein Bürgerrecht, das ja jeder hat, sich an den Petitionsausschuss in dem Fall des Deutschen Bundestages zu wenden. Das dann durch die Justizverwaltung als für das Ansehen der Justiz schädlich zu betrachten, halte ich persönlich für abwegig. Dieser Vorwurf ist letztendlich eigentlich Armutszeugnis für die Justiz.
Immer wieder berichteten nun Medien im In- und Ausland. Holocaust-Verbände setzten sich für Renesse ein. 15 Repräsentanten deutscher und internationaler jüdischer Verbände schrieben an die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, darunter auch Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, oder die Direktorin der deutschen Sektion des American Jewish Committee. Renesses Fall wurde zur gesellschaftlichen Angelegenheit. Zum Inhalt der Einigung, die am 13. September erzielt wurde, kann Jan Robert von Renesse nichts sagen. Die Bedingungen sind streng vertraulich. Trotz des jahrelangen, zermürbenden Kampfes ist der Richter dennoch überzeugt.
Ich habe immer das gemacht und getan, was ich nach meinem Gewissen tun musste. Dass es manchmal so schwierig ist, dem auch wirklich zu folgen, das habe ich mir vorher so nicht vorgestellt. Aber gut, ich glaube, ich will es trotzdem wieder so machen.
Der Prozess gegen den Richter Jan Robert von Renesse endete mit einer Verständigung, ein Bericht von Julias Milger. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Gabor Lengiel aus Hannover.
In dem Wochenabschnitt Kitizä, auf Deutsch, wenn du ausziehst, im 5. Buch Moses lesen wir viele Weisungen. Es sind jedoch auch Weisungen, worüber wir heute im 21. Jahrhundert nur staunen können. Ich möchte ein Beispiel dazu zeigen. Es handelt sich um einen trotzigen Sohn. Wir lesen im Kapitel 21 folgende Verse. Wenn jemand einen ungehorsamen, widerspenstigen Sohn hat, der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht, sie haben ihn gezüchtigt und er will dennoch nicht gehorchen, dann sollen ihn Vater und Mutter ergreifen und vor die Ältesten der Stadt in das Tor seines Ortes bringen und zu den Ältesten der Stadt sprechen. Dieser, unser Sohn, ist ungehorsam und widerspenstig, will uns nicht folgen, ist ein liederlicher Schlemmer und Trunkenbold. Dann sollen ihn alle Leute der Stadt mit Steinen zu Tode werfen. Wie schlecht sich ein Kind benehmen mag, und auch wenn wir als Eltern über sein Verhalten frustriert sind, eine solche Strafe würden wir nie wählen. Und eine solche Strafe wurde wahrscheinlich auch nie angeordnet. Wir Juden lesen und studieren die Tora und sind immer aufgefordert, nach dem tieferen Sinn der Verse zu forschen. Dazu nehmen wir den Talmud, Traktat Sanhedrin, 68 bis 71. Danach ist es gar nicht leicht, ein aufsässiger und ungehorsamer Sohn zu sein. Der Talmud zählt viele Argumente auf, beispielsweise Zitat, hat sein Vater oder seine Mutter ihn übermäßig hart behandelt? War sein Vater oder seine Mutter mit ihm zu nachlässig? Kann er kein aufsässiger Sohn werden? Ebenfalls müssten die Eltern beweisen, dass sie miteinander harmonisch leben, da eine schlechte Ehe, das ist zu vermuten, eher zum Verhalten des Kindes beiträgt. Ein Weiser im Talmud ging sogar so weit, dass Mutter und Vater nicht nur die gleiche Wortwahl zum Beweis verwenden sollten, sondern sogar der Ton ihrer Stimmen identisch sein müsste. Danach könnten wir eher vermuten, dass die Eltern des Kindes angeklagt werden sollten. Nun können wir die Frage stellen, wenn so ein Fall völlig ausgeschlossen ist und nie auftreten kann, warum wurden diese Verse in die Tora aufgenommen? Vielleicht sollten wir solche Fälle in der Tora als hypothetisch betrachten. Die Bestrafung wurde vorgeschrieben, um unser sorgfältiges Lesen der Tora anzuspornen und zu lernen, mit diesen Versen zu hadern. Wir ignorieren zu schnell die realen Probleme des Zusammenlebens in der Gesellschaft oder in der Familie, in diesem Fall die Erziehung der Kinder. Die Probleme werden allein durch strengen Glauben und durch Gottes Hilfe nicht gelöst oder gar verschwinden. Wir müssen uns ständig prüfen, die Schwierigkeiten nicht verschweigen, sondern immer nach Lösungen, nach Kompromissen suchen. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Gabor Lengiel aus Hannover.
Shabbat Shalom. Das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.